Wir haben uns überlegt, wie wir so die nächsten Wochen verbringen wollen, themenmäßig. Und wir werden... wir werden uns im November so ein bisschen auch mit diesem Thema beschäftigen, was auch an das anknüpft, was wir gerade gebetet haben. Wird es ein bisschen um Leid gehen, um Krankheit, um Tod, um Leiden. Und wir werden einfach versuchen, da eine gute biblische Perspektive reinzubringen, obwohl der November, und es hat schon seinen Grund, weshalb Totensonntag und Allerheiligen und so im November angesiedelt sind. Und wir werden versuchen, dass das eben nicht so ein trübes November-Stimmungstief dann wird, sondern dass wir einfach uns mit dem beschäftigen, auch mit der Hoffnung, die wir haben und wie wir mit solchen Dingen umgehen. Bevor wir in diese Reihe starten, wollten wir aber gerne ein ganz aktuelles Thema anpacken. Diejenigen von euch, die schon länger bei uns in der Gemeinde sind, die wissen, dass wir typischerweise nicht so sehr politisch unterwegs sind und dass wir uns auch so ein bisschen aus der Tagespolitik raushalten. Aber in letzter Zeit ist ein Thema aufgetaucht, wo wir einfach so auch den Eindruck hatten, dass es wichtig und gut ist, dass wir darüber auch mal was sagen. Es geht um das Thema Antisemitismus. Horst hat es schon angedeutet. Das ist so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, darüber muss man eigentlich nicht mehr viel sagen und das ist eigentlich selbstverständlich. Und ich habe voller Entsetzen festgestellt, dass Dinge, von denen mir eigentlich oder wovon ich ausgegangen war, dass wir das in Deutschland hinter uns haben, dass wir die offensichtlich nicht hinter uns haben. Und das ist was, was mich zutiefst beunruhigt. Und deswegen war mir wichtig, dass ich zu diesem Thema Antisemitismus heute mal ein bisschen was sage und uns auch versuche, eine biblische Perspektive zu diesem Thema zu geben. Und es kann ich euch jetzt schon sagen, es wird nicht dieses Mainstream Political Correctness, was man heute so hat, werden. Ich versuche euch einfach ein bisschen gespannt darauf zu machen, dass er nicht gleich abhakt und sagt, Antisemitismus interessiert mich nicht, ist kein Thema für mich. Es gibt im evangelischen Kirchenjahr, ich weiß nicht, ob im katholischen auch, aber im evangelischen auf jeden Fall, im evangelischen Kirchenjahr gibt es einen Sonntag, der ist am 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, das war dieses Jahr der 25. August, ist der sogenannte Israel-Sonntag. Und der wurde ursprünglich mal eingeführt, das ist so um das Fest rum, wo die Juden an die Zerstörung ihres Tempels denken, eben um an die Zerstörung des Tempels zu denken. Und so im 16. Jahrhundert, so das war die Zeit Luthers ungefähr, da hat man zu dieser Zeit ganz, ganz stark an diesem Sonntag darüber nachgedacht, was die Juden falsch gemacht haben, damit der Tempel zerstört wird. Und es ging eben um die Schuld, die Israel auf sich geladen hatte. Man hat auch darüber nachgedacht, ja, wenn Gott Israel bestraft hat, dann sollten wir vielleicht auch ab und zu vorsichtig sein und vielleicht auch mal Buße tun über manche Dinge, die wir falsch machen, dass uns nicht Ähnliches passiert. Aber es ging ganz, ganz viel darum, dass Israel Dinge falsch gemacht hat, dass Gott die Juden womöglich sogar verworfen hat. Da werde ich gleich noch was dazu sagen. Und es ging auch darum, dass man, später wurde der dann umbenannt und man hat sich ganz, ganz viel beschäftigt mit der sogenannten Judenmission, wie man denn die Juden erreichen könnte, um dafür zu sorgen, dass die eben zum Christentum konvertieren. Das war dann so im 19. Jahrhundert. Heute ist das Thema Judenmission in weiten Teilen der Kirche ein Tabuthema. Und das ist so ein bisschen mein Einstieg für heute. Man hat an diesem Sonntag verschiedene Inhalte quasi reingepackt und irgendwann hat man gesagt, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, wir, vor allem wir Deutschen, wir können doch nicht hergehen und die Juden missionieren, nach allem, was wir ihnen angetan haben. Und deswegen, wenn du heute vor allem in weiten Teilen der evangelischen Kirche was zum Thema Judenmission sagst, zum Thema, dass wir den Juden das Evangelium sagen, dann wirst du große Augen bekommen und die Leute sagen, um Himmels Willen, das geht auf gar keinen Fall. Und das ist so ein klassisches Beispiel, finde ich, für das, dass es Tabuthemen gibt, über die man nicht reden darf oder die man nicht anpacken darf. Und gerade das Thema Judenmission, finde ich, macht es relativ klar, wozu sowas führt. Wenn wir ein Thema ausschließen, wenn wir sagen, das geht gar nicht oder das ist nicht erlaubt oder sonst irgendwie, dann ist es immer heikel, weil das ein Vakuum schafft, was von anderen Leuten oder Gruppen genutzt wird. So, in unserem Land, habe ich festgestellt, gibt es einen wachsenden Antisemitismus. Haben wir, denke ich, alle mitbekommen. Das Interessante ist, das ist nicht nur bei uns so. Ich habe Artikel gelesen über Juden, die in Frankreich verfolgt werden, eigentlich noch viel stärker als in Deutschland. Ich habe gelesen, dass es in Belgien in einer bestimmten Stadt, die einen besonderen Karneval hat, der, glaube UNESCO-Weltkulturerbe ist oder irgend sowas, jedes Jahr einen Wagen gibt, bei dem antisemitische Themen behandelt werden und wo die Leute immer sagen, nein, das ist nicht antisemitisch, das ist nur so politisch irgendwie, wir machen da halt so unsere Bemerkungen. Und wo es eigentlich jedes Jahr immer wieder einen neuen Sturm der Entrüstung gibt. Wir hören aus verschiedenen anderen Ländern eben auch Geschichten über Antisemitismus. Und wir merken, dass diese Auseinandersetzung bei weitem nicht zu Ende ist. Und speziell was Deutschland angeht, ich habe das vorher schon angedeutet, habe ich bisher eigentlich immer gedacht, wir in Deutschland, wir müssten diese Lektion doch gelernt haben. Wir müssten doch gelernt haben, zu was es führt, wenn man solche inneren Haltungen hat. Und da geht es ja nun nicht nur um Antisemitismus. Antisemitismus ist eine der bösen Fratzen, die damals in unserem Volk aufgekommen sind. Das hat sich gegen andere Völker ja auch noch gerichtet, gegen die Zigeuner und gegen die Schwulen und gegen die Kommunisten und gegen im Prinzip auch gegen alle Völker. Fast alle. Also die waren ja irgendwie alle unter Menschen und ich weiß nicht was alles, was man da so konstruiert hat. Und ich stelle fest, dass in unserem Volk solche Ansichten wieder modern werden, dass wir uns irgendwie für was Besseres halten. Und deswegen ist es mir wichtig, heute Morgen ein bisschen was dazu zu sagen, wie unser Verhältnis jetzt speziell zu den Juden, zum Volk Israel aussehen sollte. Und das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass manche Dinge nicht gesagt werden dürfen oder bereits als antisemitisch dargestellt werden, obwohl sie das in meinen Augen gar nicht so sehr sind. Und ich weiß, das ist ein ganz, ganz heikles Thema jetzt, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, weil ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, weshalb diese Ansichten in unserem Land wieder Fuß fassen können. Manche von euch haben vielleicht mitbekommen, dass gerade eine neue Umfrage veröffentlicht wurde. Und in dieser Umfrage wurde gesagt, dass ein Viertel der Deutschen antisemitische Gedanken hat. Und ich habe mir diese Umfrage dann angeschaut. Und wenn du diese Umfragewerte dann anguckst, dann gibt es so einen Block, wo ungefähr jeweils ein Viertel der Deutschen manche Dinge gesagt hat. Und ich habe festgestellt, das sind so Aussagen wie Juden unterstützen Israel oder stehen mehr hinter Israel als hinter Deutschland. Ist das nun antisemitisch? Oder eine Aussage, die ganz, ganz oben war, Juden haben einen stärkeren familiären Zusammenhang als Deutsche. Was sagt mir das jetzt? Ist das... Oder Juden haben zu viel Einfluss in der Politik oder im Finanzwesen oder sonst irgendwas. Und ich habe mir gedacht, was wäre jetzt, wenn ich das umformulieren würde? Was weiß ich, Amerikaner haben zu viel Einfluss aufs Finanzwesen. Wäre das jetzt anti-amerikanisch? Kann das sein, dass es womöglich sogar der Wahrheit entspricht? Also diese Juden, die auf den Geldsäcken sitzen und so, das ist ja so ein Stereotyp. Und ich glaube, man muss sich einfach immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, warum das so ist. Natürlich sind die Juden in der Finanzwelt stärker vertreten als andere. Aber warum? Das lag daran, dass sie im Mittelalter nichts anderes tun durften, weil der Umgang mit Geld, der war verpönt, von einem guten Christenmenschen, der durfte sowas nicht machen. Deswegen hat man gesagt, das ist das Einzige, was die Juden machen durften. Die durften nicht Zimmermann werden oder sonst irgendwas. Und da blieb für die eigentlich nur das Finanzwesen übrig. Und das ist der Grund, weshalb heute so viele Juden in der Finanzbranche tätig sind. Gut, in der Zwischenzeit hat sich das dann ein bisschen aufgeweicht, aber Habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, wenn das Geld erstmal auf dem großen Haufen ist, dann hat es auch die Tendenz, da zu bleiben. Und insofern gibt es natürlich ganz, ganz viele reiche Juden heutzutage. So, und wir sehen schon, das ist ein bisschen ein komplexes Problem. Und wenn ich nun sage, die Juden haben aber viel Einfluss in der Finanzwelt, ist es jetzt antisemitisch oder ist es vielleicht auch einfach eine Darstellung von der Tatsache? Und für mich ist der Punkt deswegen heikel, weil ich wahrnehme, dass man manche Dinge heute nicht mehr sagen darf. Da war zum Beispiel auch eine Antwort, die hieß, die Juden reden zu viel vom Holocaust. Also wenn ich weiß, was ich nicht bin, dann bin ich auf jeden Fall kein Antisemit. Aber ganz ehrlich, diese Aussage hätte ich auch getroffen. Ich habe manchmal schon den Eindruck, dass diese Karte immer wieder gezogen wird. Und in meinen Augen auch zu vollkommen unsinnigen Gelegenheiten. Ist es antisemitisch? Ich denke, man kann sowas schon so sehen. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, welche Haltung steckt dahinter? Ist jede Kritik am Staat Israel automatisch antisemitisch? Und jetzt wird es nämlich interessant. Wenn ich nämlich bestimmte Dinge verbiete, die eigentlich vollkommen normal wären, dann schaffe ich damit so ein Vakuum, wo Leute sagen, aber das muss man doch sagen dürfen. Und dann sagen sie es eben auch. Und dann bleibt es aber nicht dabei, sondern dann gehen sie noch ein Stück weiter und noch ein Stück weiter und noch ein Stück weiter. Und plötzlich haben wir dann politische Verhältnisse, wo Leute dann plötzlich Ansichten haben, wo ich sagen muss, also der Anfang, der mag ja vielleicht noch irgendwelche Berechtigungen gehabt haben, aber was inzwischen aus manchen Ecken für Äußerungen kommen, da muss ich sagen, da kann ich als Christ einfach nicht mehr mitgehen. Und das ist der Grund, weshalb ich dazu heute in der Predigt mal was sagen möchte. Jetzt war es ein bisschen politisch zu Anfang, aber ich verspreche euch, wir werden sehr, sehr biblisch werden in einer kurzen Zeit. Ich habe vorher gesagt, dass, also ich fange mal andersrum an. Wir gehen manchmal spazieren bei uns in Langenau und einer unserer beliebten Wege, den wir so gehen, der geht bei uns an so einem Bach entlang. Und auf der anderen Seite vom Weg, da kommt erst so eine Grünfläche, wo ein paar Bäume drinstehen, ein paar Sträucher und dann kommt ein Zaun und dahinter ist eine Wohngegend. Und da ist ein großes Grundstück und der hat hinter seinem Zaun eine große Palisade aufgestellt. So ein Sichtschutz, wie es manche von euch vielleicht auch haben im Garten. Und er hat diese Palisade beklebt mit DIN A0 Plakaten, selber gedruckt. Und da geht es um, wie böse Israel zu den Palästinensern ist und dass man nicht bei Israel kaufen soll und die, was weiß ich, die, so, also über, keine Ahnung, 20, 30 Meter, die ganze Front dieses Grundstückes ist mit anti-israelischer Propaganda voll. Ist es nun antisemitisch? Also es sind Dinge, die ich definitiv politisch nicht teilen würde. Das ist noch eine andere Frage. Aber ist die Kritik am Staat Israel und dem, was die heute machen, ist es Antisemitismus? Und ich würde sagen, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Es gibt Dinge, von denen ich sagen würde, was der israelische Staat macht, finde ich politisch fragwürdig, finde ich menschlich fragwürdig. Aber allein die Tatsache, dass ich den Staat Israel in Frage stelle, macht mich, finde ich, nicht zum Antisemiten. Und da, finde ich, müssen wir sehr, sehr aufpassen. Weil wenn wir diese Dinge verbieten, dann öffnen wir einen Raum für Menschen, die sagen, das hat mit Antisemitismus nichts zu tun und ich darf diese Äußerungen machen und schaffe damit eine Plattform, auf dem Antisemitismus wachsen kann. Ich hoffe, dass ihr das nachvollziehen könnt. Ansonsten müssen wir nachher vielleicht nochmal persönlich drüber reden, aber ich hoffe, dass ihr den Gedankengang nachvollziehen könnt. In dem Moment, wo ich eine Sache tabuisiere, indem ich sage, es ist nicht politisch korrekt, bestimmte Dinge zu machen, und vor allem auf christlicher Seite habe ich manchmal so den Eindruck, dass wir auf der anderen Seite manchmal vom Pferd fallen, wo man gegen Israel nichts mehr sagen darf, wo man nicht kritisieren darf, was der Staat Israel vielleicht hier und da tut, weil man sagt, das ist aber schon antisemitisch oder das dürfen wir als Christen nicht. Und ich finde, man muss hier auch etwas trennen zwischen dem Staat Israel, dem säkularen Staat Israel, und dem Volk der Juden, dem Volk Gottes. So, vor diesem ganzen Hintergrund möchte ich euch bitten, das zu sehen, was ich hier sage. Ich denke schon, dass beide zusammengehören. Es gibt ja Menschen, die sagen, dass die Staatsgründung 1948 von Israel nicht die Erfüllung der biblischen Prophetie war, dass Israel wiederhergestellt wird. Halte ich persönlich für sehr schwierig, diese Position. Ich finde, es ist in meinen Augen so klar und so eindeutig, dass Gott dieses Wunder vor unseren Augen vollbracht hat. Manche von euch haben mich vielleicht schon mal über Endzeit-Predigen hören, wo wir sehen, dass diese 70 Jahrwochen von Daniel, dass da ja so diese letzte Woche quasi noch abgeschnitten ist, und wo wir sehen, dass die Zustände, wie wir sie heute haben, ganz, ganz viele Ähnlichkeiten aufweisen zu den Zuständen, wie sie quasi waren, als Gott seinen Weg mit dem Volk Israel vorerst beendet hat. Da werde ich nachher gleich nochmal sagen. Von daher ist es für mich relativ offensichtlich, dass die Gründung des Staates Israel schon was war, was die biblische Verheißung erfüllt hat, wo Gott gesagt hat, ich will sie zurückbringen in ihr Land und ich will sie aus aller Herren Länder, in die ich sie verstreut habe, wieder in ihr Land bringen. Und ich glaube, dass wir eine privilegierte Generation sind, die das vor unseren eigenen Augen sehen kann, wie Gott zu seinem Wort steht und wie Gott zu seinem Volk steht und wie Gott sein Volk wieder in dieses Land gebracht hat. So, was ich damit sagen möchte, ist, es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen dem Staat Israel und dem Volk der Juden, aber sie sind nicht identisch. Und ich denke, da muss man manchmal schon etwas genauer hingucken. Lass mich kurz was zu dem Punkt Antisemitismus oder zu diesem Wort noch was sagen, damit wir auch das verstehen, bevor wir uns dann so in die geistliche Richtung bewegen. Von wem leitet sich das antisemitisch ab? Da gibt es eine biblische Person, Sem, genau, relativ offensichtlich. Wer war Sem, weiß das jemand? Genau, es war ein Sohn von Noah. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und davon kommen drei Völkergruppen, die Semiten, die Hamiten und die Japhetiten. Bei den Japhetiten bin ich mir nicht so ganz sicher. Die Hamiten sind hauptsächlich so die afrikanischen Stämme, so hat man mir gesagt. Die Semiten sind hauptsächlich die, sage ich mal, vom Orient, die Araber und auch noch ein Teil von Nordafrika. So, die Semiten sind also eigentlich so eine riesengroße Volksgruppe, zu denen eben nicht nur die Juden gehören, sondern eben auch ganz viele Araber und Äthiopier und was weiß ich was alles. Und man hat das dann vor allem im 18. Jahrhundert hat man das etwas enger gefasst und hat es auf die semitischen Sprachen reduziert. Und da gehören jetzt eben neben den anderen, die da sonst eben noch mit dabei waren, eben die Israelis und die Araber. Die Malteser im Übrigen gehören auch zur semitischen Sprachgruppe, ganz interessant. Und dann vor allem ab Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts hat man den Antisemitismus in Deutschland nochmal anders definiert und hat ihn definiert eben als die Ablehnung der bösen jüdischen Rasse. Also das war noch bevor Hitler aufkam, noch vor dem Dritten Reich, war da durch die Philosophen entsprechend der Boden bereitet. So, wenn wir heute von Antisemitismus reden, da muss uns einfach klar sein, da gibt es vielleicht auch verschiedene Definitionen, aber man versteht heute eigentlich darunter, dass man vor allem gegen Juden, gegen jüdisches Leben, gegen den jüdischen Glauben eingestellt ist und da auch aktiv dagegen vorgeht. Religiös, und jetzt kommen wir eben zu dem, was für uns ganz besonders interessant ist, gab es auch einen Antisemitismus, den nannte man Anti-Judaismus. Und der ist vor allem im 16. Jahrhundert ganz stark gewesen. Und da war ein Mann leider nicht unbeteiligt, über den wir jetzt die letzten Tage auch viel gedacht haben, nämlich Martin Luther. Man hat den Juden vorgeworfen, dass sie eben, man hat vom Gottesmord gesprochen, dass sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Und jeder, der die biblische Geschichte kennt, weiß natürlich, da gibt es ja auch die entsprechenden Verse, wo das Volk dann die Hinrichtung Jesu verlangt und wo sie sagen, sein Blut komme über uns. Und es wurde dann eben genommen, um zu sagen, na seht ihr, die Juden, die haben Jesus damals umgebracht und deswegen sind sie von Gott bestraft und so. Und deswegen ist es einfach ein ganz verkommenes Volk. So war im 16. Jahrhundert in vielen Teilen der Kirche die Ansicht. Und ganz interessant fand ich die Entwicklung von Martin Luther. 1521 hat er in einer Schrift geschrieben, dass Jesus von einer jüdischen Mutter geboren wurde und der Same Abrahams war. Relativ positiv eigentlich. 1543, das sind ungefähr 20 Jahre später, hat er geschrieben eine Schrift, die nannte sich Von den Juden und ihren Lügen. Und da schreibt er relativ klar, dass die Juden uns, wobei mir nicht ganz klar ist, wen er da meint, ich finde es zum Beispiel vielleicht sowas auch noch ein bisschen schwierig zu sagen, die Juden und die Deutschen. Denn die meisten Juden, die hier wohnen, sind Deutsche. Also, und ich denke, das war damals bei Luther auch noch genauso. Damals gab es auch den deutschen Staat noch nicht in der Form, wie wir ihn heute kennen. Aber er spricht jedenfalls, dass die Juden uns gefangen halten und auch da kommen schon diese Finanzgeschichten und sowas. Und dann schlägt er also vor, man soll ihre Synagogen verbrennen, man soll sie zur Zwangsarbeit zwingen und wenn alles nichts hilft, soll man sie vertreiben. Martin Luther. Und man muss einfach sagen, er war auch ein Kind seiner Zeit. Das war die forschende Meinung damals. Und es hing eben mit diesem Gottesmord zusammen und mit dem, dass man sich den Juden ausgeliefert gefühlt hat, weil die, ich habe es schon angedeutet, auch mit dem Geld und so weiter alles. Die Zeit damals, die war nicht nur, was die Juden angeht, sondern ganz grundsätzlich nicht unbedingt von besonders großer Einfühlsamkeit geprägt. Luther, jetzt ist Zwingli im Kino, ich weiß nicht, wer den schon gesehen hat, wir haben es schon überlegt, reinzugehen. Zwingli, ein Reformator in der Schweiz, und Luther, die haben sich bekriegt bis aufs Blut. Die haben sich alles genannt, haben sich wahrscheinlich gegenseitig in die Hölle verdammt und sonst irgendwas, obwohl sie eigentlich beide, wir würden heute sagen, auf der gleichen Seite gestanden sind. Also man hat damals schon auch kräftig zugelangt. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, muss man das auch sehen, dass damals eben sehr viel polemisiert wurde und sehr überzogen auch geredet wurde. Nichtsdestotrotz hat das natürlich auch die kirchliche Landschaft und den Glauben der Menschen geprägt, auch weil Luther eben damals solche Sachen gemacht haben. Und auf der anderen Seite sehen wir heute, dass es Menschen gibt, die werden vielleicht manchmal so ein bisschen als verächtlich so Israel-Freunde genannt oder Israel-Fans oder sowas, die dann sagen, verschiedene Dinge eben, dass wir hinter Israel stehen müssen und dass wir an ihrer Seite sein müssen. Und manche gehen dann so weit bis hin, habe ich auch vor einiger Zeit gehört, dass sie sagen, dass sich Juden nicht bekehren müssen, weil die ja zum Volk Gottes gehören und damit alles klar ist. Also da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum. Und für mich ist die Frage, wie sieht unsere Position aus? Und wer mich schon ein bisschen kennt, der weiß, was die Antwort ist. Wir müssen in die Bibel reinschauen. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Und ich glaube, egal wie unsere politische Lage sich verändert, egal wie die kirchliche Situation ist, ich glaube persönlich, dass das Wort Gottes die unveränderliche Wahrheit ist. Und deswegen lassen Sie uns ins Wort Gottes reinschauen, was uns das Wort zu diesem Thema sagt. Lass mich anfangen mit 1. Mose 12, Vers 3. Da sagt Gott zu Abraham, wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und diese Stelle wird nun zu Recht, aber wollen wir gleich noch sehen, wird zu Recht dahingehend interpretiert, dass man sagt, wenn du die Juden verfluchst, wenn du Antisemit bist, dann stellst du dich hier unter den Fluch. Und auf der anderen Seite, wenn du die Juden segnest, die Nachkommen Abrahams segnest, dann hast du davon einen Segen. So, lasst mich ein bisschen gründlicher sein an der Stelle. Jetzt könnte man ja hingehen und sagen, Moment, aber Abraham hatte zwei Söhne, den Isaak und den Ismael. Und sind nicht beides Nachkommen von Abraham? Wie sieht es jetzt hier aus? Und dazu gibt es auch eine Aussage. Die Bibel, kennt ihr von mir schon, legt sich selber aus. In 1. Mose 12, 21, Vers 12 wird es gesagt und in Römer 9, Vers 7 wird es aufgegriffen, wo Gott sagt, dass diese Verheißung, die Gott hier gegeben hat, nur für den Nachkommen der Verheißung gedacht ist, nämlich für den Isaak. Also ist schon richtig, dass wir diesen Vers so verstehen, dass er was damit zu tun hat, ob wir das Volk Gottes segnen oder nicht. Jetzt habe ich was von dem Volk Gottes gesagt. Vielleicht ist mancher von euch auch, der sagt, Moment, hier Volk Gottes, die Juden sind ja nicht mehr das Volk Gottes, da hat sich doch irgendwas geändert und wie können die so anmaßend sein? Ich weiß nicht, dass ich als Kind auch da irgendwie sauer war, als ich das gelesen habe, wie die Juden so anmaßend sein können, sich als Volk Gottes zu bezeichnen. Aber das ist was, was nicht die Juden rausgesucht haben, sondern Gott hat die Juden rausgesucht. Gott hat das Volk Israel rausgesucht und hat noch über sie gesagt, ja, ich habe euch nicht deswegen rausgesucht, weil ihr so ein schönes, tolles Volk wärt oder weil ihr irgendwie so eben besonders gut seid, sondern er sagt, ich habe euch rausgesucht, weil oder obwohl ihr halsstarrig seid und weil ihr, und ja, wir kennen die Geschichte, denke ich, vom Auszug, obwohl sie ganz, ganz viel falsch gemacht haben. Und Gott sagt, und trotzdem seid ihr mein Volk. Und obwohl ihr fremdgegangen seid mit anderen Göttern, obwohl er Gott bezeichnet oder vergleicht sie mit einer Hure, mit einer untreuen Frau, und er sagt, das habt ihr mir alles angetan, und trotzdem steht Gott zu diesem Volk. Und ob das nach der Hinrichtung Jesu, die Juden damals mitverschuldet oder verursacht haben, noch so ist, das werden wir nachher auch noch sehen. In Zacharja 2, Vers 12, da sagt Gott, oder das sagt Zacharja, denn so spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat, über die Völker, die euch beraubt haben, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und das ist was, glaube ich, was wir einfach im Auge behalten sollten, dass Gott sagt, das Volk Israel ist mein Augapfel, mein Volk. Und Augapfel, das ist wieder so eine Sprachmetapher, die wir inzwischen vielleicht nicht mehr so richtig verstehen. Aber wenn ich deinen Augapfel anfasse, ich weiß nicht, ob du dir das jetzt so vorstellen kannst, wer möchte sich gerade mal zur Verfügung stellen? Also wenn ich deinen Augapfel anfasse, selbst wenn ich meinen Augapfel anfasse, kriege ich Schwierigkeiten. Wenn du schon mal versucht hast, jemanden ein Korn aus dem Auge zu entfernen, selbst wenn du das nur mit Wasser machst. Also der Augapfel ist so ziemlich eines der heikelsten Körperteile, die der Mensch hat, was fremde Eingriffe angeht. Und Gott sagt, Israel ist mein Augapfel. Und wenn du da rangehst, da werde ich richtig nervös. Da bekommst du ziemlich heftige Reaktionen. Und das ist was, was wir einfach wahrnehmen sollten. Israel ist der Augapfel Gottes, sagt Gott selber. Aber da hat sich doch was geändert. Die Juden haben doch Jesus abgelehnt. Jetzt hat Gott die Juden doch verworfen. Und die Juden haben Jesus abgelehnt und ihre Rettung damit. Und jetzt hat Gott die Juden doch verworfen. Er hat sie aus ihrem Land vertrieben. Und jetzt sind wir doch diejenigen, die an ihre Stelle getreten sind. Und da kommt jetzt das zum Tragen, was uns der Horst heute Morgen schon vorgelesen hat, wo Paulus sagt, die Zweige sind ausgerissen worden und wir sind an deren Stelle eingepfropft worden. Ich weiß nicht, haben wir Obstbauern hier? Vielleicht habt ihr schon mal gepfropft, ich kenne mich da nicht so übermäßig gut aus, aber man hat da einen Baum, man schneidet oben die Zweige ab und dann tut man neue Zweige rein, um, keine Ahnung, bessere Früchte zu bekommen oder sonst irgendwie. Und sowas, so ein Bild benutzt Paulus hier. Und da gibt es eben auch Leute, die sagen, ja, Israel ist verworfen und anstelle des Volkes Israel ist jetzt die Gemeinde. Und ich empfehle euch, wenn du mal eine Viertelstunde hast oder vielleicht auch ein bisschen länger, dann nimm dir mal den Römerbrief und lies mal die Kapitel 9 bis 11. Du kannst auch den ganzen Römerbrief lesen, ist auch gut. Aber wenn dich das Thema Israel interessiert, dann lese die Kapitel 9 bis 11, am besten im Zusammenhang. Da werden all deine Fragen beantwortet. Das ist das, was der vielleicht am meisten angesehene Lehrer der Christenheit uns in der Autorität Gottes zu diesem Thema schreibt. Und ich möchte uns ein bisschen was davon vorlesen. Römer 11, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen, das lohnt sich jetzt. Oder vielleicht können wir es auch in die Wand werfen. Ich fange an im Vers 1 und wir gehen dann durch die Verse durch. Erstmal 1 bis 5. Ich frage nun, hat Gott sein eigenes Volk verstoßen? Antwort, die Paulus gleich gibt, das kann nicht sein. Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat das Volk, das er von Anfang an erwählt hat, nicht verstoßen. Ihr wisst doch, was in den heiligen Schriften von Elia berichtet wird, der sich bei Gott über dieses Volk beklagte. Herr, sagte er, sie haben deine Propheten umgebracht und deine Altäre niedergerissen. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Was gab Gott ihm zur Antwort? 7000 Männer habe ich mir übrig behalten, die alle den Götzen Baal nicht angebetet haben. So ist es auch jetzt. Aus Gnade hat Gott einen Rest ausgewählt. Also was Paulus hier schreibt ist, Gott hat nicht das ganze Volk Israel verworfen, sondern er hat sie eine Zeit lang auf die Seite gestellt, wenn wir auch noch drauf kommen, beziehungsweise das schreibt er eigentlich vorher in den Kapiteln, also eine Zeit lang auf die Seite gestellt, um sich den Heiden zuzuwenden. Aber er hat einen Teil dieses Volkes, so einen Rest, den hat er sich sozusagen übrig gelassen. Und das ist das, was Horst auch schon angesprochen hatte, die messianischen Juden, wie sie sich gerne bezeichnen, weil sie sagen, lange habe ich mir damit schwer getan, aber inzwischen habe ich es, denke ich, verstanden, dass sie einfach Probleme haben mit der Bezeichnung Christ, weil sie von den Christen über die Jahre, also von den Namenschristen einfach über die Jahrhunderte viel gelitten haben. Und deswegen nennen sie sich messianische Juden, also sind Juden, die dem Messias nachfolgen, sind unsere Geschwister, glauben an denselben Herrn. Und da sagt Paulus, da gibt es so einen kleinen Teil von dem Volk, nicht so viele, aber einen kleinen Teil, mit dem arbeitet Gott immer noch weiter. Also Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das ist der wichtigste Punkt. Vers 11 und Vers 15 noch. Ich frage nun, haben die Juden sich an Christus gestoßen, um für immer zu Fall zu kommen? Gewiss nicht. Es ist vielmehr so, weil sie Gottes Rettungsangebot ablehnten, würde es den anderen Völkern gebracht. Und das soll dazu führen, dass die Juden auf die anderen eifersüchtig werden und es ihnen gleich tun wollen. Vers 15. Schon ihre Verstoßung hat der übrigen Welt die Versöhnung mit Gott gebracht. Was wird dann erst ihre Wiederannahme bringen? Nicht weniger als die Auferstehung der Toten. Dazu vielleicht eine kurze Erklärung. Paulus sagt hier, Gott hat sein Volk auf die Seite gesetzt, eine Zeit lang, um sich den Heiden zuzuwenden. Das dauerte jetzt ungefähr 2000 Jahre. Und in diesen 2000 Jahren, da gibt Gott den Menschen, die bisher nicht zu seinem Volk gehörten, auch dazu gibt es haufenweise Bibelstellen, haben wir jetzt nicht Zeit dazu, das anzusprechen, denen gibt er die Chance, jetzt genauso gerettet zu werden. Jesus sagt mal, er hat zwei Herden, die er zusammenführen muss und die er, aus denen er eine Herde machen möchte. Es sind eben die Juden und die Heiden. Und jetzt leben wir so in dieser Zeit, wo Gott eben hauptsächlich mit den Heiden arbeitet. Aber sagt Paulus, es wird die Zeit kommen, wo er sich seinem Volk wieder zuwenden wird und wo diese auf die Seite Setzung sozusagen, wo das zu Ende sein wird. Und dann sagt er, wenn die Verstoßung quasi dazu geführt hat, dass wir das Heil haben, was wird dann ihre Wiederannahme bringen? Und dann sagt er, nichts anderes als die Auferstehung der Toten. Und darüber habe ich nachgedacht und habe mir gedacht, dass Gott das Volk Israel wieder annimmt. Wie löst es die Auferstehung aus? Und ich glaube, dass wir das anders verstehen müssen. Ich glaube, es ist nicht so gemeint, dass dadurch die Auferstehung passieren wird, sondern es wird passieren zu der Zeit, wo die Auferstehung stattfinden wird. Und die Auferstehung, die wird stattfinden, bevor Jesus wiederkommt. Haben wir jetzt nicht die Zeit dazu, darauf einzugehen, aber es ist, finde ich, relativ offensichtlich, dass am Ende der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommen wird, kurz bevor diese Auferstehung stattfinden wird, dass da das eingelöst wird, was Gott hier sagt, nämlich, dass er sich seinem Volk wieder zuwenden wird und dass er, wie Paulus an einer anderen Stelle schreibt, diese Decke von ihren Augen wegziehen wird und dass sie denjenigen erkennen werden, den sie durchbohrt haben. So, und dann gehen wir noch in Vers 25 bis 27 von Römer 11, wo Paulus schreibt, meine Brüder und Schwestern, ich muss euch jetzt mit Gottes geheimnisvollen Plan bekannt machen. Wenn ihr euch auf eure eigene Klugheit verlasst, könnt ihr leicht zu falschen Schlüssen kommen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. Wenn das geschehen ist, wird das ganze Volk Israel gerettet werden, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt ist. Vom Zionsberg wird der Retter kommen und alle Auflehnung gegen Gott von den Nachkommen Jakobs nehmen. Dann werde ich ihnen ihre Verfehlungen vergeben, sagt Gott. Und so erfüllt sich der Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe. Paulus zitiert hier den Propheten Jesaja, speziell Kapitel 59, Vers 20, 21. Und er sagt hier, dass ganz Israel gerettet wird. Vielleicht nur eine kleine Bemerkung am Rande. Wenn die Bibel von ganz oder von alle redet, dann kann das zwei Dinge heißen. Entweder es heißt alle ohne Ausnahme oder es heißt alle ohne Unterschied. Es heißt zum Beispiel, dass Jesus alle geheilt hat. Damit ist nicht gemeint, dass jeder Einzelne geheilt wurde, sondern er hat alle Menschen ohne Unterschied geheilt. Das wissen wir daher, dass die Apostel eben noch Leute gefunden haben in Jerusalem, die nicht geheilt wurden. Offensichtlich gab es noch Kranke, sonst hätten die Apostel nicht mehr heilen können. So, also wenn Paulus hier sagt, dass ganz Israel gerettet wird, dann muss das nicht notwendigerweise heißen, dass jeder einzelne Jude gerettet ist, sondern dass hier einfach das Volk als Ganzes wieder im Fokus des Heilsplanes Gottes ist. Und das ist was uns noch bevorsteht, was momentan noch nicht so ist. Wenn du heute nach Israel gehst, dann ist es ganz, ganz schwierig, auch für die messianischen Juden, ihren Glauben zu leben. Die werden zum Teil auch verfolgt. Weiß ich jetzt nicht, manche empfinden das sicher so oder erleben das so. Aber sie haben es auf jeden Fall relativ schwer. Der Großteil vom Volk Israel ist dem christlichen Glauben nicht übermäßig wohlgesonnen. Auf der anderen Seite ist eigentlich schon so, dass die Israeliten heute wohl wahrnehmen, dass sie in der Welt auf jeden Fall einen Verbündeten haben, und es sind meistens eben die gläubigen Christen, weil die überwiegend eben doch positiv eingestellt sind, speziell den Juden oder eben auch dem Volk Israel gegenüber. Vielleicht auch noch eine kleine Bemerkung am Rande. Wir hatten hier vor einiger Zeit einen Gastprediger vor etlichen Jahren, der in Ulm Pastor ist, Timmy Kasura. Damals noch vom Jesuszentrum, heute Connect Church. Und das Interessante ist, er kommt aus Israel und er wurde dann immer gefragt, ob er denn Jude sei. Und er sagt, nein, er ist nicht Jude, er ist Araber. Dann bist du Palästinenser. Sagt er, nein, ich bin israelischer Araber, der Christ ist. Und wir merken schon, das ist so ähnlich, wie wenn du heute von Russen redest oder von Engländern oder so. Wir sind da manchmal so ein bisschen unbedarft und stecken alles so in einen Topf. Lass uns einfach ein bisschen genauer hingucken. Das ist so das, was ich euch sehr empfehlen würde. Und Paulus guckt hier ein bisschen genauer hin und er sagt, die Juden sind Gottes Volk, daran hat sich nichts geändert. Gott sagt mal, oder Paulus schreibt im Auftrag Gottes, wenn wir untreu sind, ist Gott immer noch treu, oder? Unsere Untreue hebt Gottes Treue nicht auf. Jetzt wollte ich fast sagen, melde sich mal, wer das toll findet, wer das gut findet. Braucht ihr nicht zu machen. Ich glaube, da würden hoffentlich alle Hände hochgehen, dass ihr wisst, selbst wenn wir alle irgendwelche Fehler machen, dass wir wissen, Gott zieht seine Gnade, seine Verheißung nicht zurück. Und das gilt für uns genauso gut wie für das Volk Israel. Und deswegen hat Gott eben seine Verheißung nicht zurückgezogen. Deswegen hat Gott sein Volk, so schreibt Paulus, nicht auf Dauer verstoßen. Er hat sie eine Zeit lang auf die Seite gesetzt, damit die Heiden zum Glauben kommen. Er sagt, wenn die Vollzahl der Heiden sich bekehrt hat und wenn sich genügend Menschen quasi von Gott haben retten lassen, dann wird Gott diese Phase beenden und wird sich seinem Volk wieder zuwenden. Und dann passiert das, was ich vorher schon angedeutet habe, Johannes 10, Vers 16, wo Jesus zu den Juden damals, unter denen er hauptsächlich gewirkt hat, sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören, auch die muss ich herbeibringen, sie werden auf meine Stimme hören und alle werden in einer Herde unter einem Hirten vereint sein. Und das lasst mich auch noch sagen, ich halte nichts davon zu sagen, es gibt die Christen und es gibt die messianischen Juden und das sind irgendwie zwei Paar Stiefel. Jesus sagt, es ist eine Herde und ein Hirte. Dass man die verschieden bezeichnet, wie gesagt, da habe ich inzwischen ein Verständnis dafür, aber wir sind eine Herde und wir haben einen Hirten. In Galater 3, Vers 28 sagt Paulus, es gibt nicht mehr Juden und Griechen oder Juden und Nichtjuden. Nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wir sind eins, wir gehören zusammen, wir gehören zu einer Familie. Und deswegen, deswegen finde ich, ist das Normale, dass unser Herz für diejenigen Menschen schlägt, die mit uns diese Berufung teilen. Und ich finde es so schön, was Horstens vorher gezeigt hat mit diesen Wurzeln. Das ist auch was, was in Römer 11 drin steht, wo Paulus sagt, du Zweig, der du eingepfropft worden bist, überheb dich nicht. Paulus hat hier davon geredet, dass wir nicht selber klug sein sollen, weil wir da zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Paulus sagt, denk nicht zu groß von dir. Die Wurzel trägt dich, nicht umgekehrt. So, und die Wurzel, es ist vollkommen klar in diesem Zusammenhang, so wie Horst es schon gesagt hat, die Wurzel ist vollkommen klar. Das ist das Volk Gottes, sind die Juden. Die Wurzel trägt uns, nicht umgekehrt. Jesus war Jude. Wurde von der jüdischen Mutter geboren. Das mit dem Vater ist noch eine andere Geschichte, wissen wir. Come on. An Weihnachten wieder mehr darüber nachdenken. Aber wir können nicht antisemitisch sein. Wir können nicht gegen das Volk der Juden sein. Und damit wenden wir uns gegen Gottes Augapfel. Das ist was, was wir als Christen nicht tun können. So, von daher, wir segnen dieses Volk. 1. Mose 12. Denn Gott hat gesagt, wer dich segnet, der wird gesegnet. So, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Heißt es, dass wir keine Kritik üben dürfen an dem, was politisch hier und da in Israel passiert? Nein, das heißt es nicht. Wenn ich hier in der Gemeinde irgendeinen Fehler mache, dann würde ich das nicht nur richtig finden, ich würde mir das sogar wünschen, dass jemand zu mir kommt und sagt, Wolfgang, ich bin zwar grundsätzlich irgendwie auf deiner Seite und ich segne dich und alles und hab dich von ganzem Herzen gern, aber hör mal, das war nicht in Ordnung. Bist du dann anti-Wolfgangisch? Nee, du sagst mir die Wahrheit und okay, das ist auch eine Form von Liebe. Und von daher, Geschwister, lasst uns einfach das Ding nicht immer schwarz-weiß malen und uns in irgendwelche Schubladen, in irgendwelches Schubladendenken reinfallen, weil damit öffnen wir eigentlich nur Tür und Tor denjenigen, die alles durcheinander werfen und am Ende dann zu irgendwelchen kruden Theorien kommen über die jüdische Weltverschwörung und was weiß ich was alles. Für uns als Gemeinde, denke ich, sollte es vollkommen klar sein, dass wir die Juden als das Volk Gottes von Herzen lieben. Und dass wir, und jetzt komme ich zu diesem Thema Judenmission zum Abschluss nochmal, und dass wir, wie Paulus im Übrigen, einen Wunsch haben, nämlich, dass sie Jesus kennenlernen. Ach, an der Stelle muss ich jetzt einfach nochmal Peter Schneider bemühen, weil ich den Mann an dieser Stelle so super gut finde. Viele Leute gehen nach Israel und sagen, ja, wir dürfen da nicht missionieren und so, sondern wir gehen einfach hin und zeigen unsere Liebe. Das mit der Liebe, da bin ich vollkommen bei euch, super gut. Aber jetzt gehen die Leute dahin und feiern die Feste und sind nett und alles. Und Peter Schneider besucht auch auf so einer Israelreise auch eine christliche Gemeinde, eine jüdisch-christliche, also eine messianische Gemeinde. Und er spricht mit diesem Pastor und dann sagt Peter zu ihm, er hätte so auf dem Herzen das Evangelium zu predigen und zu evangelisieren in Israel. Und dann umarmt ihn dieser Pastor und sagt, Peter, ich bin so dankbar. Was viele von deinen Glaubensgeschwistern machen, ist eine moderne Form von Antisemitismus. Sie enthalten den Juden das Evangelium vor. Da habe ich mir gedacht, wow. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber Paulus sagt, ich würde am liebsten selber verdammt sein, wenn ich damit erreichen könnte, dass meine Volksgenossen, die Juden, dass die Jesus finden. So, Paulus sagt, ich wäre bereit, auf mein eigenes Heil zu verzichten. Leute, das ist schon eine Nummer. Und wir sagen heute, wir dürfen den Juden das Evangelium nicht sagen, weil uns das nicht zusteht. Ich bin bei euch, wir sollen das sensibel tun, nicht von oben herab und was weiß ich, alles in Ordnung. Aber wenn wir hergehen und sagen, wir dürfen den Juden das Evangelium nicht mehr sagen, dann berauben wir sie der Möglichkeit, ihren Heiland zu kennen. Und das, finde ich, geht nicht. Und von daher kann ich diese ganze Diskussion, vor allem in der evangelischen Kirche, wirklich nicht nachvollziehen, was daran schlecht sein soll, den Menschen zu sagen, dass sie gerettet werden können. Außer, dass ich sage, das mit der Rettung braucht man nicht. Aber der Ansicht sind wir nicht. Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch die Rettung in Jesus braucht. Und das brauchen auch die Juden. Und natürlich ist es Teil unserer Liebe für das jüdische Volk, dass wir ihnen das Evangelium sagen. Da gibt es für mich gar keine Frage. Nochmal, nicht von oben herab, nicht unsensibel oder sonst was. Und wenn wir den Eindruck haben, aber da unterscheiden sich die Juden auch nicht von den Laupheimern, obwohl es auch Laupheimer Juden gibt, aber die Menschen, denen wir auf der Straße begegnen, wenn jemand dieses Angebot nicht haben will, wir drücken das den Leuten nicht mit Gewalt rein. Wenn du merkst, die Leute lehnen das ab, was ich sage, oder sie lehnen mich ab aus irgendeinem Grund, dann müssen wir das auch nicht mit aller Gewalt tun. Und das ist bei den Juden genauso. Und die meisten von uns werden vermutlich wenig mit Juden zu tun haben, deswegen ist es vielleicht eher ein theoretisches Problem. Und mir war es einfach wichtig, das mal klarzustellen. Und was das Thema Antisemitismus angeht, Leute, haltet euch von Leuten fern, die sowas auch nur im Entferntesten für richtig halten. Das ist kein Umgang, der für uns gut ist. Das ist niemand, der uns in irgendeiner Form positiv beeinflusst. Gott sagt, das ist mein Volk, das ist mein Augapfel. Und an der Stelle sollten wir einfach ganz, ganz klare Linien ziehen. So, ich hoffe, dass ihr verstanden habt, um was es mir ging. Das ist jetzt doch länger geworden, als ich dachte. Aber mir war es einfach wichtig, dass wir an dem Punkt auch als Gemeinde eine klare Position haben. Ich würde gern zum Schluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Heilsplan ausführst. Und ich danke dir, Herr, dass du beschlossen hast, dein eigenes Volk eine Zeit lang auf die Seite zu setzen, damit wir das Evangelium hören können. Wir, die wir eigentlich vom Segen ausgeschlossen gewesen wären. Wir, die wir kein Volk waren, die nicht zum Volk Gottes gehört haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Evangelium zu hören, deine Hand zu ergreifen und Teil des Bundes zu werden. Teilhaber zu werden des Segens Abrahams. Und ich danke dir, Herr, dass du diesen Plan ausführst und dass wir in diesen spannenden Zeiten leben dürfen, wo wir merken, wo diese Phase zu einem Ende kommt und wo die Weltgeschichte sich dem Höhepunkt zuneigt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir wachsam sind, dass wir sehen, was in dieser Welt passiert, dass wir es vergleichen mit dem, was du in deinem Wort gesagt hast und dass wir für uns die richtigen Schlüsse daraus ziehen, dass wir uns vorbereiten, dass wir sind wie die klugen Jungfrauen, die Öl in ihren Lampen haben und die zusätzlich noch Öl in Gefäßen haben. Herr, dass wir darauf achten, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dass du zu uns reden kannst und dass wir einfach die Dinge in dieser Welt richtig verstehen. Herr, wir segnen dein Volk, wir segnen die Juden und wir danken dir, Herr, dass wir mit ihnen zusammen Erben des Heils sein dürfen. Und wir wünschen uns, Herr, dass viele von diesem Volk dich kennenlernen als ihren Retter, als ihren Heiland und sich von dir retten lassen und mit uns die Ewigkeit in der Herrlichkeit verbringen werden. Und wenn heute Morgen jemand hier ist, der diese Entscheidung für sich selbst noch nicht getroffen hat, ob er nun Jude ist oder nicht, ich möchte dich bitten, Herr, dass du zu jedem einzelnen Herzen redest und dass jeder diese Entscheidung für sich klar macht, dass wir dir nachfolgen und dass wir unsere Schuld von dir vergeben lassen, weil du bereit warst, am Kreuz für unsere Schuld zu bezahlen. Und so danken wir dir, Herr, dass du jeden von uns so unendlich liebst und dass du die Ewigkeit nicht ohne uns verbringen möchtest. Mach du jedem von uns diese Liebe klar und hilf du uns, Herr, dass diese Liebe uns erfüllt, dass deine Ansichten zu unseren Ansichten werden und dass wir in deinem Wort forschen und rausfinden, Herr, wie du wirklich denkst über das Volk Israel, über unser eigenes Leben, über unsere Nachbarn, über unsere Arbeitsstelle, über unsere Gemeinde. Und ich danke dir, Herr, dass wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Amen.